Der Vodafone Enterprise Plenum Audiocast. Hier gibt es ausgewählte Keynotes von unseren Workshops, tiefe Einblicke und Learnings zu den aktuell wichtigsten Business-Themen. Hier bekommen Sie alles, um zu verstehen, entscheiden und zu machen.
Liebe Gäste, wir haben uns entschieden, heute mal einen Panel-Talk durchzuführen. So, dann darf ich einmal ganz kurz die Gäste vorstellen, mit denen wir heute den Panel-Talk machen. Ich beginne mit Jesse. Jesse ist einer meiner 6 Digital Solution Managern in Baden-Württemberg. Was genau das bedeutet, werden wir gleich nochmal hören. Dann habe ich den Matthias Peissner da. Matthias, herzlich willkommen. Forschungsleiter IAO, Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation mit Spezialisierung auf Mensch zu KI vom Fraunhofer Institut. Schön, dass du da bist. Fraunhofer haben wir ja auch schon als Teil dieser Veranstaltung hier gesehen. Und dann Rico Knapper, herzlich willkommen, Rico. Chief Digital Officer der Firma Starteam Global Germany, verantwortlich für die digitale Weiterentwicklung jeglicher Art in eurem Unternehmen. Und dann haben wir tatsächlich noch einen weiteren Gast hier geplant. Der musste aber leider absagen. Und Sie werden jetzt genauso schmunzeln wie ich. Ist genau das passiert, was keiner braucht. Der ist nämlich einer Phishing-Attack unterlegen. Und wir versuchen gerade zusammen seine Firma zu retten, damit er schnellstmöglichst wieder arbeitsfähig wird. Meine Wenigkeit ist schon vorgestellt worden. Frank Wendelsdorf, ich verantworte den Bereich seit über 20 Jahren. Und wir spezialisieren uns auf Kunden und deren Anforderungen. Wir fangen mit Jesse an und zeigen mal, wie Jesse in meinem Bereich eine absolute KI- und Innovationsspezialistin wurde. Liebe Jesse, hallo und sag doch mal, was macht dich denn zur Spezialistin?
Die Messlatte hängt jetzt ganz schön hoch. Ja. Danke, Frank. Wir haben dieses Jahr auch Jubiläum übrigens. Ich bin jetzt fast 10 Jahre bei Vodafone, bin danach in meinem dualen Studium auch ins Accountmanagement eingetreten, habe klassisch wie Ihre bekannten Ansprechpartner auch das ganze Thema rund um die Betreuung im Mittelstand eben abgedeckt. Das heißt auch die klassischen Themen Mobilfunk, Festnetz, Cloud etc. Aber wir entwickeln uns ja immer weiter, also wir als Vodafone, aber auch ich letztendlich auch dahinter. Und ich habe mich dann entschieden, bei Frank auszuziehen zu Hause und bin in die Zentrale gegangen, in die zentrale Vertriebssteuerung. Habe mir dort ein sehr großes Netzwerk auch aufgebaut, habe mit Businesspartnern gearbeitet, habe an vertrieblichen Maßnahmen gearbeitet und habe mich dann aber entschieden, wieder zurückzukommen zu Frank. Warum? Weil mir einfach die Kundennähe auch gefehlt hat. Und ich wollte mit den Kunden mit Technologien arbeiten, Innovationen vorantreiben etc. Und das eher in einer Fachexpertise, um mich da zu spezialisieren auf das Thema KI. Und ich habe jetzt mittlerweile auch die Ausbildung von der IHK als KI-Business Development Managerin und kann halt so dann auch die Kunden in den Projekten begleiten, gemeinsam mit meinem Team.
So entwickelst du dich nach und nach immer mehr zur Superspezialistin. Wie arbeitet ihr denn im Team und was ist denn deine Rolle zum Kunden hin?
Genau, im Team sind wir ganz klassisch in einer klassischen Account-Manager-Struktur. Ne? Es gibt einen Head-of-Kunde, nenne ich das immer. Und dann gibt es die verschiedenen Fachexpertisen. Das heißt, wir haben jemanden, der ist auf Cloud and Security spezialisiert. Wir haben unser Consulting dabei. Wir haben unsere internen Kollegen, wie zum Beispiel auch unser Tech Innovation Center, ne? Die halt verschiedene Themen auch mit abdecken können. Und ich bin nämlich verantwortlich für das ganze Thema Innovationen und KI. Darunter fallen natürlich die KI-Projekte in Gänze. KI ist jetzt ja nicht eine Mobilfunkkarte, die man mal eben kauft, sondern man muss halt wirklich tief reinsteigen und dann auch die Fragestellungen, die sich da ergeben, auch mit lösen, ne, mit verschiedenen Technologien. Ne. Ist es am Ende eine Cloud-Anwendung? Ist es eine Software-Anwendung? Ich habe gerade ein großes Projekt im Drohnenbereich zum Beispiel, wo wir mit Bilderkennung arbeiten im Security-Umfeld. Und das ist halt das, was ich da mit... Habe ich die Frage schon beantwortet? Ich war noch nie auf der Bühne.
Hast du.
Genau.
Alle sind ein bisschen nervös, wenn sie auf die Bühne kommen. Ja, das ist völlig normal. Jetzt machst du das ja auch schon wieder 1,5 Jahre bei mir. Mhm. Hast eine ganze Menge Termine schon mit Kunden gehabt. Und es gibt auch bestimmt was, wo du sagst, Mensch, jetzt habe ich hier so viele Kunden vor mir sitzen. Ich würde mir was wünschen von den Kunden, wenn ich bei denen bin und mit denen arbeite.
mehr Offenheit mit dem Thema umzugehen, auch mal mit Dritten über das Thema zu sprechen, was wir immer merken, man versteckt sich relativ schnell hinter den alltäglichen Aufgaben. Ich habe jetzt nicht so die Zeit dafür. Wir haben gerade eine SAP-Umstellung. Ich habe die Ressourcen nicht dafür, aber Ressourcen kann man sich letztendlich auch einkaufen und einfach mal mutig auch die Dinge anzugehen. Also der Kollege hat es vorhin natürlich auch schon gesagt, ne? Man muss es halt auch einfach mal machen und im KI-Umfeld halt einfach auch mal ein Risiko eingehen und auch investieren dahinter. Und deswegen ist auch unsere Rolle in dem Kontext einfach mal den IPI-Spirit in Vodafone-Spirit auch umzumünzen und dann auch mit den Kunden zusammenzuarbeiten und die Netzwerke auch zu nutzen, weil wir als Vodafone sind halt ein Teil dieses Netzwerks. Auch mit dem IPI zusammen, mit dem Fraunhofer-Institut und auch natürlich mit unseren Partnern, die heute auch vor Ort sind.
Da schließt sich immer wieder der Kreis in das Thema Investitionen und Zeit, weil was du mir ja auch immer wieder spiegelst, ist, dass die Kunden dir sagen, ja, wir haben gerade SAP-Umstellung. Also ich glaube, das ist der größte Einwand und die größte Ausrede, die wir am meisten hören. Ja, wir haben gerade eine SAP-Umstellung, ich weiß gar nicht, wie lange man und wie oft man SAP-Umstellungen in Firmen machen kann, aber es scheint doch länger zu gehen. Und das ist eigentlich schade und gerade in der wirtschaftlichen Situation, in der wir gerade sind, gilt es ja zu investieren. Ne? Kluge Menschen haben mal gesagt, in wirtschaftlich schweren Situationen muss man in die Zukunft investieren und Geld in die Hand nehmen und auch mutig sein. Und das ist das, was du dir mehr wünschst, auch in Summe gesehen.
Ne? Ja, wir hatten jetzt zum Beispiel einen Termin, da hieß es ja, wir können ab nächstes Jahr mal mit dem Thema anfangen. Dieses Jahr haben wir keine Zeit mehr dafür. Nehmt euch einfach einen Tag Zeit, strukturiert eine Agenda mit uns gemeinsam, mit unseren Partnern, um halt genau diese Use Cases zu definieren und dann zu überlegen, wo machen wir als nächstes weiter. Und da begleiten wir sie natürlich dann auch am Ende. Ne?
Ich glaube, die Herausforderung ist diese vor lauter Wald die Bäume nicht. Ne? Mit was fängt man an und dann schiebt man lieber, als dass man jetzt mal kurzfristig was tut. Vielen Dank, Jesse. Rico, herzlich willkommen bei uns und vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst. Das ist natürlich auch nicht selbstverständlich. Wir haben uns ein bisschen abgestimmt vorher und beginnen möchte ich damit, dass du vielleicht kurz mal einen Einblick gibst in die Firma Starteam, was ihr denn so macht. Das interessiert bestimmt den einen oder anderen hier.
Ja, sehr gerne. Auch gar nicht so ganz klar, glaube ich, im ersten Moment. Ja. Wir sind Leiterplattenhersteller und Lieferant. Das heißt, was wir bauen, sind die meist grün, gibt auch andere Farben, grünen Leiterplatten, die wir alle in unseren Handys, in unseren Rechnern überall finden, die viel auch in unseren Autos sind. Ich würde behaupten, so mindestens 80-90% der Autos, mit denen sie gekommen sind, haben eine Leiterplatte von uns drin, mindestens eine. Nicht das beste Business, wie wir alle wissen zurzeit, aber trotzdem sind sie nach wie vor drin und die bauen wir. Und wir tun das aber nicht nur als Hersteller, sondern auch als Händler. Wir verstehen uns aber als Hersteller. 50% unserer Produkte, die wir verkaufen, von etwa 200 Millionen Umsatz, die wir jährlich machen, stammen aus eigener Fertigung. Die anderen 50% kommen aus Partnerwerken, die wir dann sozusagen als Händler vertreiben. Und das hat einen einfachen Grund, das wird auch immer so sein. Die Breite der Produkte ist unendlich und die Anforderungen daran, man kann als 200 Millionen Umsatz Mittelständler gar nicht alles abdecken. Ja. Und vielleicht der letzte wichtige Satz noch, auch wenn es dann um KI und Digitalisierung geht. Das heißt nicht umsonst Starteam Global. Wir haben ein großes Werk in China. Wir haben große Office-Standorte in China, in Hongkong. Wir haben ein großes Werk in Thailand. Wir haben ein kleines Werk in Italien. Und ich bin aus Karlsruhe angereist. Das heißt, wir sind wirklich global agieren mit großem Fußabdruck in Asien. Und das bringt Chancen und Risiken in der Digitalisierung. Ja.
Du hast in Hongkong zugesagt, heute hier teilzunehmen.
Das ist korrekt. Nachdem ich erst nicht ans Handy gegangen bin, weil ich immer gedacht habe, die Nummer, das kostet mich zu viel, wenn ich rangehe. Aber wir haben es noch gefunden.
Es hat dich Überwindung gekostet und jetzt bist du da.
Überwindung nicht. Ich muss nur die Nummer mal speichern. Ja, aber jetzt bin ich da. Ja.
So, jetzt bist du ja nicht ohne Grund da. Denn als Chief Digital Officer beschäftigst du dich ja gerade auch mit den ganzen Technologien und ihr arbeitet heute schon, und das sind so viele Sachen, dass ich es mir notiert habe, mit uns zusammen im Bereich von Azure Copilot Fabrics. Ihr habt gerade Projekte mit uns im KI-Bereich. Warum mit uns?
Antwort ist langweilig und gut gleichermaßen. Zusammengekommen sind wir ganz banal drüber, dass wir Dienstleister aufgrund von Kosten und Leistungen eruiert haben und mindestens mal im ersten Schritt die Kostenbasis sehr, sehr gut war. Und wir dementsprechend entschieden haben, von anderen Systemhäusern zu Vodafone zu gehen mit verschiedenen Themen. Und über die Zeit haben wir gelernt, dass ihr durchaus ein paar Dinge auch mehr könnt. Wir hatten es ja gerade auch von dir gehört, als quasi nur der Reseller für Microsoft zu sein. Und so hat sich eine größere Kunden-Lieferanten-Beziehung da ergeben, mit der wir sehr zufrieden sind. Ja.
Das hört man immer gerne. Was uns dabei beschäftigt und was wir auch jeden Tag erleben, und da würde ich dich bitten, auch noch so einen kleinen Impuls zu geben: Die meisten Systemhäuser oder beziehungsweise falsch, die meisten von Ihnen haben heute ein klassisches Systemhaus, mit dem Sie zusammenarbeiten. Das ist immer das, wo wir unheimliche Probleme haben, mal so ein bisschen einzubrechen. Was unterscheidet denn so das klassische Systemhaus zu uns heute in deiner Sicht?
Ich würde, breite Frage, ich würde auch breit antworten. Also vieles natürlich. Die Größe macht einen Unterschied, die muss man nicht mögen. Ja, das muss man auch dazu sagen. Wir mögen sie, weil es uns Breite gibt. Ja, und das beginnt eben auch bei den inhaltlichen Themen oder hört vor allen Dingen dort auch auf, dass wir machen ja öfters auch Dinge zusammen, dass wir sagen, wir schauen mal einen Tag in ein bestimmtes Thema rein, dann habt ihr wieder Partner an der Hand, die dann zu uns kommen oder mit denen wir remote etwas tun können. Und das kann man jetzt auch unfamiliär finden oder sonstige Themen. Wir profitieren sehr von der fachlichen Tiefe und Breite, uns da immer die richtige Expertise ins Haus holen zu können. Ja, und das kann natürlich nur jemand in der Größenordnung liefern. Kleine Systemhäuser haben eher, würde ich behaupten, punktuelle Begabungen, um es mal so auszudrücken. Genau.
Schön formuliert, punktuelle Begabung heißt, wir haben erst den großen Punkt, das nehmen wir auch.
Nimm's so mit, ja.
Wenn Sie jetzt dahinter uns schauen, dann sehen Sie ein Schaubild, das passt ganz gut, Rico, zu dem, was du gesagt hast, nämlich wir haben uns irgendwann überlegt, warum tun wir uns so schwer, an die Unternehmen oder die Unternehmen so aufzubrechen, dass wir eben mit ihm mal über andere Themen sprechen dürfen. Und da haben wir eine Sache festgestellt, nämlich wir geben immer super viele Impulse. So wie Sie jetzt heute hier sind, geben wir Ihnen Impulse. Und die meisten Firmen machen dann eins, und das ist auch absolut bedingt okay. Die gehen nachher zurück in ihre Homebase und rufen ihr System aus und sagen, hey, ich habe da heute zwei, drei gute Sachen mitgenommen. Mach das mal für mich. Ist schön, dass für das Systemhaus, ist schade für uns. Und deshalb versuchen wir über die Impulse auch ein Stück weit so einen Empfehlungsgeberstatus zu kriegen. Also die Chance zu kriegen, nachher tatsächlich mit Ihnen mal drüber zu sprechen, was das aus unserer Sicht eigentlich bedeutet. Was da auch immer draus wird, spielt erstmal gar keine Rolle, sondern einfach mal über einen anderen Impuls zu hören, was am Markt möglich ist. Und damit sind wir bei euch schon gut reingekommen. Es funktioniert bei immer mehr Unternehmen, die dann so einen Aha-Effekt haben und sagen, okay, hoppla, das hat mein Systemhaus mich noch nicht gefragt, mit die solchen Themen sind die noch gar nicht auf mich zugekommen. Und das Endziel ist, verlängerter Arm der IT zu werden. Das ist ein großes, hehres Ziel für ein Telekommunikationsunternehmen. Mit ein paar Handvoll Kunden haben wir das schon hingekriegt. Wir haben auch schon einen Kunden, mein Lieblingsbeispiel, der ruft inzwischen wegen allem an. Und vor kurzem hat mir der Vertriebler erzählt, er hat einen Anruf gekriegt vom IT-Leiter, da sagt er mal, kannst du mir sagen, wo ich ein bisschen mehr Toilettenpapier herkriege? Das würde mich jetzt auch noch interessieren. Die Frage konnten wir dann allerdings nicht beantworten.
Wir haben heute auch die Areto-Kollegen vor Ort. Da haben wir das ganz gut und erfolgreich durchgeführt, dass wir gesagt haben, wir machen mal zwei vor Ort. Fabric-Workshops, mehrere Kunden an einen Tisch. Also die Aufgabe ist letztendlich auch, die Kunden untereinander zu vernetzen, die Kunden mit den Partnern zu vernetzen, die dann die entsprechende Expertise haben. Nachher in dem Workshop haben wir auch einen Kunden dabei, der auch mit referieren wird. Und da hat es eben sehr gut funktioniert, ne? Weil wir haben auch Kunden, die sagen, hey, das ist ein spannendes Thema, klingt so ein bisschen wie morgen, aber wollen uns noch nicht damit beschäftigen. Die gehen da rein, hören sich das an, gehen mit Hausaufgaben wieder raus. Und das ist quasi auch ein wichtiger Punkt dahinter, dass man auch immer motiviert sein soll, sich mal die neuen Dinge auch anzugucken. Ne? Und nicht nach hinten zu verschieben. Also ja. Wir wissen auch alle selber, wie schnell sich Microsoft ändert. Alle Wochen müssen wir irgendwie andere Lizenztypen lernen oder ähnliches. Ne? Aber da müssen wir einfach am Zahn der Zeit auch ein Stück weit bleiben.
Und Tim hat was ganz Wichtiges gesagt. Ich nenne es gerne Schwarmintelligenz, nämlich das Zurückgreifen auf mehrere Informationen. Und das muss nicht branchenspezifisch sein. Früher war man immer der Meinung, man packt Branchen zusammen und da holt man am meisten raus. Es zeigt sich, dass das inzwischen nicht mehr so ist. Matthias, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen auch an dich. Was mit Sicherheit viele interessiert, ist, welchen Bereich du verantwortest und was genau der Bereich denn heute so macht beim Fraunhofer-Institut.
Ja, also ich bin am Fraunhofer IAO in Stuttgart tätig, bin dort verantwortlich für den Forschungsbereich Mensch-Technik-Interaktion. Das sind ziemlich genau 50 Leute gerade in 5 Teams. Und wir beschäftigen uns mit der Frage, wie wir die Technik weiterentwickeln können und auch gestalten können, dass sie Prozesse effizient unterstützt, dass die Menschen intuitiv damit umgehen können und auch Spaß haben mit der Technik. Und bei Fraunhofer wisst ihr sicher, wir sind weltweit die größte Einrichtung in der angewandten Forschung. Unsere Mission ist es, zum einen neue Technologien und neue Ansätze zu erforschen, zu entwickeln in öffentlich geförderten Vorhaben und zum anderen, wir wollen diese Technik aber auch dann in die Praxis bringen. Das heißt, ungefähr 50% unserer Projekte sind direkt mit Unternehmen, im Auftrag von Unternehmen. Und dieser Transfer von Technologie in die Praxis, dass also wirklich, so wie wir es heute auch schon gehört haben, die Unternehmen und auch besonders der Mittelstand wirklich profitiert von dem technischen Fortschritt. Das ist eigentlich unser wesentlicher Ansatz.
Super. Jetzt hat ja irgendwann dann der Kontakt stattgefunden und Patti sitzt da hinten, die das initiiert hat, eine Kollegin von Jessie aus dem DSM-Bereich und hat mit euch mal drüber gesprochen, ob so eine Partnerschaft oder so eine Kooperation mit Vodafone interessant wäre. Wir kooperieren inzwischen. Was ist für euch dabei so spannend?
Ja, wir sehen uns als Ideengeber, als Innovatoren. Und auf der anderen Seite, Vodafone hat natürlich die Infrastruktur, hat natürlich auch die Möglichkeit zu skalieren, die Umsetzungskompetenz. Und ich sehe da einfach eine riesengroße Komplementarität und große Synergien, die wir da nutzen können. Ich glaube, dass wir auch gemeinsam in der Lage sind, sehr interessante Angebote für Unternehmen zu bieten.
Glaube ich auch. Und ihr habt eine Wahnsinnskompetenz. Und als das erste Mal mit Fraunhofer darüber gesprochen haben, haben wir auch über Workshops gesprochen, weil das ist das, was es ja ausmacht. Alles beginnt irgendwie mit einem Workshop. Und dann haben wir mal so rübergeschmissen, was so bei uns im Allgemeinen für so einen Workshop berechnet wird. Aber wir liegen meistens so um die 3.000 Euro, so interne Verrechnung. Und dann hast du mir die Summen genannt und dann saß ich da und dachte so, okay, das ist ein bisschen mehr. Also ihr ruft schon richtig Geld auf und die Firmen sind auch bereit zu investieren, um zu lernen. Ne?
Also ich würde mal sagen, es ist immer eine Frage, natürlich auch mit wem wir sprechen. Wir sind grundsätzlich Non-Profit-Organisation. Das heißt, wir berechnen nur eigene Kosten. Und uns ist es auch wichtig, dass das, was wir natürlich kosten für die Unternehmen, dass das auch mindestens an Gegenwert rüberkommt. Es gibt bei uns auch natürlich die Möglichkeit, über geförderte Programme, zum Beispiel vom Land oder auch vom Bund, Dinge umsonst mit uns zu machen. Es ist oft auch ein Appetithappen, wo man dann sich kennenlernt und man merkt, es ist vielleicht auch interessant, mehr zusammen zu tun. Aber ich denke, letztendlich ist es auch eine Frage, wie wir da gemeinsam dann die Kapazitäten nutzen und dann kommen wir sicher auch bei einem guten Angebot raus.
Ja, sehr spannend. Jetzt seid ihr heute hier, nicht nur für den Panel-Talk, sondern mit einem, ich nenne das jetzt mal virtuellen KI-Bus. Normalerweise habt ihr alles, was ihr hier heute zeigt, in einem Bus, mit dem ihr zu Kunden fahrt. Sag doch mal ein bisschen was dazu. Die Story ist sehr spannend.
Ja, also ich bin schon ziemlich lange in dem Bereich KI unterwegs und habe immer wieder auch Vorträge gehalten bei Unternehmen und Veranstaltungen und so weiter und habe dann gemerkt, sobald da irgendwie Betriebsräte oder Mitarbeitende selbst im Raum sind, dass da eine gewisse Skepsis da ist, vielleicht sogar Ängste, also dass KI-Digitalisierung ist doch nur für die Bosse gut, wir werden da ausgezuzelt, Arbeitsverdichtung und so weiter, wir verlieren den Job. Und wenn man dann mit den Leuten spricht, die da solche Ängste äußern, merkt man schnell, dass die Leute umso mehr Angst haben, je weniger sie eigentlich wissen, was KI eigentlich ist und welche Technologien dahinter stecken. Und das war eigentlich der Ausgangspunkt, dass wir gesagt haben, wir brauchen eine Initiative, dass wir gerade die Betriebsräte und aber auch die Mitarbeitenden, dass wir denen einfach vermitteln, was hinter KI steckt, welche Technologien dahinter stecken, was man damit tun kann, welche Potenziale drin stecken. Und wie sich vielleicht auch die Zusammenarbeit mit KI anfühlen kann, dass nämlich auch für die Beschäftigten da was Positives drinstecken kann. Dass ich zum Beispiel einen interessanteren Job haben kann, dass ich mehr lernen kann, individuelle Weiterbildungsangebote bekommen kann und so weiter. Und das war die Idee für unser Projekt KI Studios. Haben wir dann Förderung vom Hubertus Heil, vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales bekommen. Und die Idee ist, dass wir anhand von einfachen interaktiven Demonstratoren für Laien verständlich zeigen, wie sich die Zusammenarbeit mit KI anfühlt, heute schon, aber auch in der Zukunft, anhand von ganz unterschiedlichen Szenarien. Man interagiert dann mit dem KI-System und merkt, wie einem die KI da hilft, wie man da gemeinsam einen besseren Job machen kann. Und dabei lernt man eben auch über die Technologien, über die Potenziale, aber auch über die kritischen Fragen, wie zum Beispiel Datenschutz, wie zum Beispiel, wer macht eigentlich die letztendliche Entscheidung und so weiter. Und mit diesen Erlebnissen, mit diesem Aufschlauen wollen wir die Leute fit machen, um dann in ganz spezifisch gestalteten Workshop-Formaten wirklich sich Gedanken zu machen, wo im Unternehmen könnten wir KI einsetzen, welche Anwendungen wären sinnvoll und wie sollten die auch ausgestaltet sein, dass sie nicht nur wirtschaftlich erfolgreich sind, sondern auch dazu beitragen, dass die Mitarbeitenden sich mitgenommen fühlen. Und ich sehe da ein riesengroßes Potenzial, nicht nur im Sinn von eine gute Arbeit, also so gewerkschaftliche Perspektive, sondern eben auch ein Innovationspotenzial. Wir haben es heute schon gehört, es geht darum, die besten Anwendungen zu bekommen und wer kann denn besser die Prozesse kennen und vielleicht aus den heutigen Prozessen innovative Ideen entwickeln, als die Menschen, die täglich in den Prozessen stecken. Also wir sehen da ein Riesenpotenzial für die Unternehmen auch, Innovationsimpulse von den Mitarbeitenden direkt zu heben. Und das ist die Geschichte. Wir haben jetzt inzwischen zwei elektrische Busse, die vollgestopft sind mit diesen Demonstratoren. Ich werde nachher am Nachmittag noch ein bisschen was dazu erzählen. Wir fahren mit diesen Bussen in die Unternehmen, also können Sie sich gerne auch direkt an uns wenden und machen dort einen Aktionstag zum Thema KI. Wir stellen die Demos dann zum Beispiel vor der Cafeteria oder im Foyer auf. Da können die Beschäftigten sich da verlustieren, das anschauen, sich informieren und nachmittags veranstalten wir dann entsprechend in Abstimmung mit den Unternehmen Workshops.
Ich finde das eine unheimlich gute Initiative. Ihr habt mit einem Bus angefangen und seid ganz schnell an eure Grenzen gekommen. Und ich glaube, ein dritter wird es inzwischen auch schon gut machen. Ne? Also das wird wirklich gut angenommen, das Thema.
Wir sind auch inzwischen deutschlandweit vernetzt. Wir haben angefangen mit einem KI-Studio in München, also mit einem Raum, wo man einmal im Monat auch diese Veranstaltungen hat. Einen haben wir in Stuttgart. Wir haben jetzt aber ein Netzwerk in fast allen Regionen Deutschlands und die Nachfrage ist riesengroß. Also wir haben Wartelisten, wir haben jetzt auch eine Projektverlängerung bekommen, weil die ersten Angebote sind für die Unternehmen kostenfrei und das kommt unglaublich gut an und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Schritt hin zu einer KI-Transformation in Deutschland.
Sehr gut. Jetzt passt das Thema zur Zusammenarbeit zu uns. Wie würden denn unsere Kunden jetzt unsere Zusammenarbeit so tatsächlich wahrnehmen? Was machen wir jetzt zusammen, um das zu pushen?
Ich glaube, die Kunden werden es einfach super finden. wir haben ja auch uns überlegt, wie wollen wir eigentlich den Einstieg erleichtern. Wir haben uns dann gesagt, wir wollen ein kostenloses Angebot bieten, einen ersten Workshop, wo wir gemeinsam Expertise von Vodafone und Fraunhofer zusammenschmeißen, wo wir in die Unternehmen reingehen, anhören, wie die Situation ist, wo wir dann auch aber inspirieren wollen mit einem Impuls, um gemeinsam interessante KI-Anwendungen zu identifizieren und dann gemeinsam eine KI-Strategie oder zumindest eine Roadmap entwickeln und dann auch erste Anwendungen gemeinsam auf den Weg bringen.
Jesse.
Auch was sagen. Genau, wir arbeiten gerade an mehreren Ideen auch in dem Umfeld. Das heißt, wir haben jetzt auch, also das Fraunhofer IAU arbeitet ja auch sehr stark in diesen Unternehmensnetzwerken zu verschiedenen Themen, ne? Generative KI oder eben im Security-Umfeld, OT-Security auch. Und jetzt hatten wir auch mit einem Kollegen auch aus der Region die Idee, das ganze Thema smarte Akkus. Das ist jetzt vielleicht erstmal so ein Stück weit suspekt. Es gibt auch schon Akku-Allianzen, aber es kam immer mal wieder die Anfrage von verschiedenen Kunden, so hey, können wir uns nicht mal zusammensetzen und überlegen, wie können wir die noch intelligenter machen mit einer IoT-Technologie, mit einer KI, mit einer Plattform, dass der Kunde am Ende so einen Akku hat und eine Plattform, wo er dann wirklich die Auslastung auch sieht. Da planen wir jetzt einen Termin, da setzen wir uns dann vor Ort mal zusammen und füttern das genau mit unseren Impulsen, mit den Impulsen von Fraunhofer. Und dann setzen wir uns gemeinsam hin und überlegen, wie könnte so eine Lösung aussehen. Ne, es ist sehr zeitintensiv, es sind lange Projektphasen, aber ich bin Gott sei Dank, dank Frank ist aber eingestellt, dass ich das auch begleiten darf und da jetzt nicht jeden Monat hier was abliefern
Ach
muss.
Ach so, du bist ja im Vertrieb, oder?
Ja, genau, ich bin im Vertrieb. Aber nee, dieses Thema ist relativ global. Dadurch, dass die verschiedenen Technologien zusammenhängen, können wir halt verschiedene Projekte auch dadurch öffnen. Ne?
Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Das kennen vielleicht die ein oder anderen von Ihnen noch aus der Zusammenarbeit mit uns. Es gibt so eine methodische Vorgehensweise im Vertrieb, die uns früher sehr stark ausgemacht hat. Reinhauen, umhauen, abhauen. Also den Vertrag nehmen und dann einmal aus dem Sinn. Das funktioniert natürlich heute nicht mehr. Also heute ist Vertrauen eine wichtige Basis für eine gute Zusammenarbeit und für diese Themen und Zeit. Das ist ganz wichtig. Die Projekte, die wir heute machen, dauern 3, 6, 9, 12 Monate und länger. Und den Atem haben wir als Unternehmen, weil wir wissen, dass es anders auch nicht geht und sie es auch oftmals gar nicht anders könnten. Rico, dein Profil kommt sehr stark aus dem KI-Umfeld im Bereich der Produktion. Du bist da schon seit 15 Jahren unterwegs, hast da sehr viele Erfahrungen gemacht. Was würdest du denn heute als Empfehlung geben, wenn man sich so einem KI-Thema nähern will?
Ja, die Frage aller Fragen sozusagen. Wir haben es ja von Tim vorhin auch schon ganz gut gehört. Wir haben gerade schon gute Impulse gehört. Ich kann es nochmal ein bisschen in meinen Worten sagen. Ich glaube, die wichtigsten Dinge sind auch gesagt. Ich glaube, ganz vorne oben fängt es an mit Mut, der uns hier aus meiner Sicht in Deutschland, in Europa sehr viel fehlt. Innovationsmut, man kann das jetzt noch weiter spinnen in Regulierung, in Bürokratie, was dann alles Hemmnisse sind. Das wird dann aber eine andere Diskussion. Und Mut im unternehmerischen Kontext heißt auch Top-Management-Support. Ja, also das ist mal ein ganz wichtiger Punkt. Ich brauche wirklich Top-Management-Support, wenn ich etwas wirklich erreichen möchte. Heißt nicht, dass ich irgendwie mal so ein Körnchen irgendwo was machen kann, aber das ist mal Nummer eins. Dann ist es die Akzeptanz davon, von Anfang an, dass es eigentlich kein IT- oder KI-Projekt ist, sondern ein Change-Management-Projekt. Ja? Dass ich das beachte, dass es darum geht, Dinge zu ändern in meinen Arbeitsabläufen, dass ich Menschen mitnehmen muss. Ja? Mhm. Wenn ich das missachte, kann ich es auch sein lassen. Also Top-Management-Supports, dann Change-Management-Akzeptanz. Und dann ist es für mich nur dann erfolgreich, wenn ich zum einen den Fachbereich, nennen wir es mal so altdeutsch Fachbereich, also die Experten, die Prozessexperten und Expertinnen, als auch die Digitalisierer, die KI-Experten zusammen an einen Tisch bringe und es zusammen mache. Die einen werden ohne die anderen das nicht hinkriegen. Und da kommen wir dann zu dem Punkt zu sagen, es muss immer, und das haben wir auch vom Tim vorhin schon gehört, mit einer ironischen Bemerkung, er hat es ins Gegenteil ironisch gewendet, ich muss es an einer geschäftlichen Herausforderung ausrichten. Dieses, ich mache KI, weil ich es mal bei Spiegel Online gelesen habe, dass es jetzt en vogue ist, ja, das hilft keinem und das wird immer scheitern. Ja. Also was ist mein Problem, was ich habe, meine Herausforderung, wo fehlt mir eine Lösung und wo glaube ich aus meinen Fachexperten im Unternehmen als auch meinen KI-Experten, Digitalisierern, dass ich hier mit KI-Digitalisierung einen Mehrwert schaffen kann, den ich nach Möglichkeit auch quantifiziere in einem Business Case, in einem ROI, weil ohne Zahlen funktioniert es halt nun mal nicht. Und damit starte ich. Und dann starte ich damit hoffentlich klein, alt abgedroschener Satz, aber think big, start small. Ja. Kleine Meilensteine, kleine Deliverables auch. Ja. Also wirklich nicht sagen, ich mache jetzt 8 Jahre KI-Projekt. Vor 10 Jahren sind alle damit gescheitert, ein Data Lake zu bauen. Die haben sich alle 10 Jahre hingesetzt, haben Data Lake gebaut. Dann haben sie nachher festgestellt, was haben wir eigentlich gebaut? Was machen wir jetzt damit? Also kleine Lieferungen auch abgeben. Ja. Auch wichtig im Change Management. Und dann, glaube ich, hat das Sinn. Und zu guter Letzt, das darf man nicht vergessen, wir haben es vorhin gehört, Zeit und monetäres Invest. Ich meine, Zeitinvest ist am Ende auch nichts anderes als monetäres Invest. Ich muss halt investieren. Und wir hatten das Beispiel SAP gerade von dir. Es gibt so eine, das ist für mich immer ganz, ganz erstaunlich, es gibt so eine Grundakzeptanz davon, dass so ein SAP-Projekt halt Multimillionen kostet. Da knirscht es und jeder regt sich drüber auf, aber es gibt eine Grundakzeptanz davon. Ja. Mhm. Zu sagen, aber ich gehe in eine Innovationsrichtung und es gibt unzählige Studien und Lehrbücher, die belegen, wenn ich diese Innovation verlasse, dann kann ich es auch gleich sein lassen mit der nächsten SAP-Einführung. Da zu sagen, ich nehme 100.000 Euro in die Hand, ist schwierig. Und was die Leute dann machen, ist dann sagen, dann nehme ich mir jetzt einen Werkstudenten, eine Werkstudentin. Das funktioniert nicht. Ja, natürlich nicht. Wie soll das funktionieren? Und dann ist das Thema irgendwie tot. Ja. Also natürlich ist es am Ende, und da schließt sich der Kreis, aus Mut entsteht halt natürlich auch die Investitionsbereitschaft und ohne die geht es einfach nicht. Ja,
ja, dieses Try-and-Error-Prinzip à la Silicon Valley leben wir nicht unbedingt in Deutschland, das stimmt wohl.
Definitiv nicht. Du hast gerade gesagt, vielleicht noch ein Satz, ich komme gerade aus Hongkong, bin so 8-mal im Jahr in Asien, so roundabout. Das macht mich sehr nachdenklich, muss ich sagen, was wir hier eigentlich treiben. Ja. Heißt nicht, dass dort alles gut ist, ja. Aber wie wir dagegen ankommen wollen, auch mit unserer Arroganz, und da nehme ich mich nicht aus, ja, das ist schwierig.
Ja, ja, das glaube ich. Ja. Matthias, wie nimmst du das Thema oder die Kundensituation in deinen KI-Projekten wahr? Wie gehen die Kunden heute damit um? Verhalten, immer gleich sehr offen? Was sind so deine Sichtweisen da?
Also erstmal kann ich das nur gut nachvollziehen. Das Thema Speed ist, glaube ich, extrem, wenn man nach Asien schaut. Aber ich sehe schon auf jeden Fall eine sehr positive Entwicklung. Also am Anfang, in den letzten 5, 6, 7 Jahren, waren die Unternehmen oft in erster Linie daran interessiert, mit KI Kosten zu sparen. Und dann, wenn du irgendwie hauptsächlich an dem Kostendrücken Hebel dran hängst, dann willst du auch kein Geld ausgeben und dann hast du es immer irgendwie schwierig. Inzwischen haben wir immer mehr Unternehmen, die sagen, hey, wir haben eigentlich Wachstumsmöglichkeiten, wir können die nicht realisieren, warum auch immer, weil Fachkräftemangel, wir können nicht schnell genug wachsen und so weiter. Und das ist natürlich eine viel schönere Ausgangssituation für eine Investition in eine neue Technologie. Trotzdem ist es schon so, es gibt immer sehr viele Ausreden. Also hab keine Zeit, hab nicht genug Daten oder nicht die richtigen Daten und uns fehlt die Infrastruktur, wir haben die Kompetenz nicht im Haus. Und ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich, haben wir gerade schon gehört, der Mut einfach mal zu starten mit einem kleinen Projekt, wo man mal auch lernen kann. Das ist auch ganz wichtig. Also viele Unternehmen sagen auch, Mensch, KI, die technische Entwicklung ist auch so wahnsinnig schnell. Wenn ich heute investiere und was entwickle, ist das denn nächstes Jahr überhaupt noch State of the Art? Muss ich das dann in 2 Jahren, kriege ich das vielleicht in 2 Jahren von Google oder Microsoft frei Haus geliefert? Mhm. Und ich glaube, da muss man einfach entschieden vorangehen, einfach ausprobieren und dann dabei lernen. Es geht ja wirklich auch darum, nicht nur in die Technologie zu investieren, sondern das Unternehmen reift daran, das Unternehmen wächst daran und eben das Thema Change Management und macht sich damit fit für eine Innovationskultur und für den nächsten Schritt und eben für diesen permanenten Wandel, den wir eigentlich viel mehr vorantreiben müssen.
Also ich würde sagen, da sind heute viele Impulse drin innerhalb dessen, was wir gerade hören. Und Rico, noch einen Impuls von dir. Wenn wir über KI sprechen, dann sind ja erstmal grundsätzlich immer Daten die Grundlage für alles. Wenn jetzt noch ein Kunde noch nicht so weit ist, sich damit auseinandergesetzt zu haben, was würdest du aus deiner Erfahrung empfehlen, wie man das angeht?
Ja, das ist wahrscheinlich die zweite große Frage unserer Generation. Ganz schwer pauschal zu beantworten. Ich glaube, die Kraft liegt da drin, nicht das eine unabhängig vom anderen zu tun. Also das heißt, nicht Daten sammeln um des Datensammelns Willens, weil man jetzt halt Daten sammeln muss heutzutage. Und auch gleichzeitig nicht anfangen, auf Teufel komm raus, versuchen Use Cases umzusetzen, wo man dann merkt, ich habe nicht alle Daten, dann alles erlebt, sendet mal wild Excel-Formulare rum, um nochmal Daten zu sammeln von Leuten. Purer Wahnsinn, ja. Ich glaube, diese Parallelität ist es, ja, sich bewusst zu sein, was sind moderne Architekturprinzipien einer Enterprise Data Architecture, sich dafür Experten zu holen, Vodafone bestimmt eine Option und andere, sich dieser Prinzipien erstmal bewusst zu werden und einer Grundarchitektur, eines Grundaufbaus. Auf der anderen Seite diese, was ich schon gesagt habe, mal zu überlegen, was ist denn so meine initiale, da rede ich gar nicht von 10 Jahren KI-Strategie, sondern was ist so meine initiale Roadmap dazu und was brauche ich denn nach bestem Wissen und Gewissen auf Datenseite und dann baue ich beide Dinge ein Stück weit parallel. Ja, und ich glaube, so pauschal man das beantworten kann, ja, liegt darin die Kraft, letztendlich diese Dinge dann so ausgerichtet zu haben. Ansonsten funktioniert das eine und das andere nicht, glaube ich. Ja.
Alleine ist man doch dazu eh nicht in der Lage, oder?
Das ist meistens zumindest so, ja.
Ja, denke ich auch. Ja. Vielen Dank, Jesse. Jetzt habe ich noch eine spannende Frage an dich, beziehungsweise gib doch mal einen Einblick. Du hast ja unheimlich viele Termine draußen zu dem Thema. Gib mal so 1, 2 spannende Feedbacks aus dem, was du gerade so erlebt hast.
Ja, das ergänzt jetzt auch das ganze Thema so ein Stück weit. Also wir haben eigentlich kaum Kundentermine, wo das Thema KI nicht auf den Tisch kommt, ne? Und dann immer mit der Fragestellung, was machen wir denn jetzt? Auch häufig der Fall, ich habe eigentlich gar nichts mit dem Thema zu tun gehabt. Mein Geschäftsführer hat mir gesagt, ich soll jetzt irgendwas mit KI machen. Hilft uns so auf die Art, ne? Und das ist halt immer so das Schwierige, weil man muss sich erstmal rantasten. Also eine wichtige Erkenntnis ist halt auch, wenn man dann über das Thema spricht mit den Kunden, dann kommt relativ schnell raus, es sind vorgelagerte Aufgaben, die eigentlich schon viel früher hätten erledigt werden können. Thema Datenschutz, Datenstrukturierung, Sicherheit etc. Aber dieses KI-Thema ist jetzt so präsent, dass es dieses Umdenken nochmal sehr stark ankurbelt. Ne? Dass man dann halt sich jetzt mit den Themen mal beschäftigen muss, erstmal ein paar Schritte vorweg gehen muss und dann über das Thema nachdenken, wie kann KI letztendlich ein Add-on des Ganzen sein? Wie kann ich dann anfangen, mit einer KI zu sprechen? Das ist eins der wesentlichen Punkte, die ich da auch noch mitgenommen habe. Und der zweite Punkt ist auch, wir haben ja das Fraunhofer IAO hat aktuell eine Studie laufen im Thema Smart Scheduling, Ressourcenoptimierung mit KI, also auch in der Produktionsplanung mit Automobilzulieferern, also mit ihm auch, ne? Und mit anderen Kunden, auch mit einer großen Firma, mit P, sagen wir es mal so, wo es einfach darum geht, wie können wir aber die Planung besser machen? Was ist nächste Woche, wenn Personal ausfällt? Wenn ich jetzt morgen einen Auftrag kriege von 400 Behältnissen oder Containern oder Ähnlichem, was passiert, wenn der jetzt eingekippt wird mit meinen Ressourcen? Und da überlegt man sich gemeinsam, wie kann KI da unterstützen? Und der Kernpunkt, der bei jedem Interview auch mit rausgekommen ist, ist das ganze Thema Systemlandschaft. Wir haben super viele Insellösungen im Einsatz auch im Unternehmen und da gilt es halt auch, die Brücken zu schaffen, weil dann fängst du vielleicht bei der einen Lösung an, beispielsweise SAP oder beim CRM-System so ein KI zu implementieren, aber die zieht sich ja dann nicht die Daten überall raus und lädt die dann wieder hoch und spricht dann nicht miteinander. Also sowas Halbgares macht dann halt keinen Sinn. Deswegen immer erste Aufgabe, Datenstrategie, Daten zentralisieren, Brücken bauen zwischen den Systemen und dann überlegen, ob ich eine KI einsetzen kann oder nicht.
Vielen Dank. Wenn meine Uhr vibriert und Time draufsteht, hat das wahrscheinlich irgendwas zu bedeuten. Ich habe hier eine Uhr, die ist gerade erst abgelaufen. Nimmt mir doch nicht den Spaß an dem. Also ich habe jetzt gerade Spaß hier vorne. Vielleicht, ich hoffe sie auch, vielleicht noch ein, zwei Sätze, die mir gerade noch in den Sinn gekommen sind. Als wir über Industrie 4.0 gesprochen haben wir angefangen, über Digitalisierung zu sprechen. Und als wir über Digitalisierung gesprochen haben wir angefangen, darüber zu sprechen, dass Digitalisierung Chefsache ist. Bei KI vergessen wir das irgendwie schon wieder, obwohl wir immer noch im Rahmen der Digitalisierung sind. Das ist immer noch ein noch nicht abgeschlossener Prozess in vielen Unternehmen. Von daher ist das mit Sicherheit auch ein wichtiger Impuls, der immer wieder in die Firmen rein muss. Vielen, vielen herzlichen Dank für den Austausch. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich hoffe, Sie haben ein paar Impulse mitnehmen können. Und jetzt übergebe ich Sie wieder an Janine für den weiteren Ablauf. Dankeschön. Danke euch.
Schön, dass Sie eine weitere Folge des Vodafone Enterprise Plenum Audiocast gehört haben. Wir hoffen, Sie haben etwas mitnehmen können, was Sie in Ihrem Business weiterbringt. Hören Sie doch direkt eine weitere Folge.